Hallo, guten Morgen. Wir sind im Gottesdienst in der Reibestraße und wir begrüßen jetzt auch die Zuhörer, die übers Internet oder über Trema oder wo auch immer unsere Predigt hören. Wir haben zuerst eine Demonstration mit einem Teil, das so aussieht wie ein, ja, wie ein Zollstock, nicht? Und das werde ich zu den Bibelversen, die Conny jetzt vorliest, werde ich euch demonstrieren. Das könnt ihr natürlich nicht sehen, aber nur, dass ihr wisst, dass jetzt vielleicht so ein kleines Rascheln dabei ist, wenn Conny den Bibelvers liest.
Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus.
Es war natürlich ein Flachdach, deshalb nicht. Das Haus, in dem er war, war ein Flachdach.
Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen? Dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen, fragte er sie. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt.
Halleluja. Eine wunderbare Geschichte. Sie steht in den Evangelien. Das ist kein Gleichnis, es ist tatsächlich passiert. Insofern hat Jesus hier wirklich die wichtigen Dinge gelehrt einmal und auch getan, über die wir uns jetzt unterhalten werden. Wenn wir in Markus 1 anfangen, dann sehen wir, dass da schon die Geschichte der Spannung um Jesus zugenommen haben, und Markus berichtet schon sehr früh über Spannungen, die sich zwischen den Schriftgelehrten, also den Pharisäern auch, und ihm aufgebaut haben. Und im ersten Vers heißt es, er kam wieder nach einiger Zeit nach Kapernaum. Und da müssen wir sehen, dass Jesus die Plätze sehr oft im Land gewechselt hat. Und der Hintergrund ist ganz einfach der, er musste Jerusalem erreichen. Und zwar nach 3 Jahren seiner aktiven Zeit. Und zwar genau am Karfreitag. Weil er wusste, und er war der Einzige, der das wusste, dass er schon da, er ist ja auf die Welt gekommen, um zu sterben. Das wusste er als Einziger. Seine Jünger haben das nie begriffen. Und gleichzeitig muss man jetzt die Schriftgelehrten und die Pharisäer verstehen, Gott hat ihnen die Augen mit einer Decke zugedeckt. Sie sollten nicht erkennen, dass der Messias schon auf der Erde war. Warum? Das müsst ihr Gott selber fragen. Es steht nirgendwo in der Bibel, es ist so, wir müssen es hinnehmen. Die Juden werden auch heute noch, laufen sie mit einer Decke rum und warten noch auf den Messias, obwohl wir wissen, Thomas, bitte, obwohl wir wissen, dass Jesus schon da gewesen ist. So kann es kein sein. Er kam also jetzt wieder nach Kapernaum, wo die Stimmung schon ein bisschen abgekühlt war. Gell? Es hätte ja, wenn er jetzt an einer Stelle Wunder ohne Ende tut, hätten die Schriftgelehrten ja gesagt, du bist ein Gotteslästerer, du bist nicht der Messias, du kannst es gar nicht sein, weil wir den ja noch erwarten, und hätten ihn dann schon vorher getötet. Und das durfte nicht passieren, also musste Jesus ganz klar mit Abstimmung mit dem Vater seinen Weg planen, was er unternimmt und wo er auch auftrat. Das hat ihn nicht gebremst, aber er hat natürlich sehr klug gehandelt und hat die Standorte immer wieder gewechselt. Und dann heißt es, dass er im Hause war, heißt es. Also er hat ein Haus gehabt. Es wird ja immer die gewisse Strömung, sagen wir immer, setz dich in die letzte Reihe, in die Kirche, in die Kern. Und sei schön still und sei arm wie eine Kirchenmaus. Das ist ja gar nicht wahr. Jesus war nicht arm. Jesus hatte, wie heißt es, er war im Hause. Das heißt, er hat im Haus gewohnt. Das war das Haus von Freunden von ihm, von Simon und von Andreas. Also er hatte dort eine eigene, er hat sich da eingemietet, sagen wir, wie wir ja auch heute, weiß ich nicht, von uns hat keiner Eigentum, denke ich mal, wir sind alle irgendwo eingemietet auch, gell? Wir wissen das, aber man kann trotzdem sagen, das ist unser Zuhause. Und dort war er also fortan und hat dort auch gelehrt. In diesem Haus, das muss man sich ja vorstellen, es war ein Haus, Flachdach, oder auch vielleicht leicht geneigt, denn wir kommen gleich auf die Dachbeschaffenheit. Und es hat einen Innenhof um sich herum. Und in diesem Innenhof und in dem Haus waren also viele Menschen. Eine Menge von Menschen, dass man also sogar aus der Gasse, aus der Straße nicht mehr in das Haus kommen konnte. Der Hof war gesteckt voll und auch das Haus war gesteckt voll, weil alle natürlich hören wollten, was Jesus zu sagen hat. Denn es heißt, er predigte, er sagte ihnen das Wort, heißt es. Wir haben in unserer Übersetzung, haben wir, wie heißt es bei uns? Er sagte ihnen das Wort, ja. Das ist kein Platz mehr. Während er das Wort Gottes verkündet, der heißt, hast du vorhin gelesen. Das wollte ich eben nochmal sagen. Die Menschen hatten natürlich, weil sie wussten, dass Jesus etwas anderes bringt, was sie gewohnt waren. Die haben natürlich auch gehört, dass er Wunder vollbracht hat, dass er Menschen geheilt hat und Menschen geholfen hat und auch Menschen vergeben hat, die wirklich nicht angesehen in der Gesellschaft war. Er hat sich zu den Zöllnern, die Zöllner waren ungeliebt, weil sie eben Kohle kassiert haben, zu diesen Menschen hat er sich, oder zu Prostituierten hat er sich hingewendet, weil er sagt, die Gesunden brauchen keinen Arzt, die Kranken brauchen einen Arzt. Gell? Da konnte er helfen. Und insofern war jetzt das natürlich zu den Menschen gekommen und jetzt müsst ihr euch so vorstellen, die Bildzeitung hatte geschrieben, Jesus ist mal wieder da und hatte da schöne Bilder dazu gebracht und dann waren natürlich alle da aus Sensationslust. Der Bürgermeister war natürlich in der ersten Reihe und Herr Stöttner war dann auch da und alle wollten gleich jetzt sehen, was ist da los und auch gesehen werden. Und die haben natürlich überhaupt nicht zugelassen, dass da jetzt jemand noch mit einer, Lukas schreibt, Bahre. Das ist eine Bahre, auf einer Bahre liegen Tote. Hier war der Mann gelähmt, der muss also auf einer Trage gelegen haben. Bei Lukas war er vielleicht schon tot, gell? Überleg mal, der schreibt nämlich von Bahre. Die Schilderungen finden wir bei Lukas 5, die wir hier heute in Markus 2 gelesen haben. Und da ist es jetzt so, dass die Botschaft eigentlich wichtig war für die Leute, aber auch, dass sie gesehen wurden. Und Jesus hat die Botschaft vollmächtig gebracht. Warum? Weil er Gottes Sohn ist. Er ist ja das Wort, Ihnen hat es vorhin gesagt. Ich bin das Wort, heißt es auch an anderer Stelle, die Wahrheit und das Leben. Und wenn ich das Wort bin, dann, was kann ich dann anders bringen als das Wort? Wir sind geschult und durch unser Studium trainiert worden und wir wissen, was das Wort auch bedeuten kann. Aber letztlich kann es nur aus uns kommen, wenn der Heilige Geist auch bei uns ist. Dass wir, geführt vom Heiligen Geist, vollmächtig das Wort bringen und noch eins, wir haben sogar den Auftrag dazu. Gell? Jesus hat uns den persönlich gegeben. Alle sind also gespannt und alle wollen nun diese Botschaft vom Reich Gottes und von der Erlösung und von dem hören, was Jesus ihnen also sagen wird. Und in diese knisternde Spannung kommt plötzlich eine Überraschung hinein. Es wird ein Gelähmter von 4 Leuten getragen auf einer Trage. Und die Jungs, die den tragen, 4 Leute können auch Frauen dabei gewesen sein, die gehen nicht durch die Haustür, weil es da verstopft ist. Die gehen über die Treppe auf das Dach. Und Lukas schreibt in seiner Darstellung, dass Ziegel abgetragen werden. Es muss also ein Ziegeldach gewesen sein. Sie begehen Hausfriedensbruch. Sie kommen ungenehmigt in ein Haus und brechen in dieses Haus ein, nur um zu Jesus zu gehen. Diese Kraft, die diese 4 Leute haben, diese Überzeugungskraft, wir müssen mit dem Mann zu Jesus, die ist bewundernswert. Die lassen sich davon nichts abbringen. Die hätten ja sagen können, oh guck mal, das ist voll da, lass uns wieder umkehren, wir kommen nächsten Sonntag wieder oder da ist er vielleicht in Galiläa und dann fahren wir dahin. Nein, sie haben sich von einem Nein nicht bremsen lassen. Und das ist etwas, wo wir heute uns überlegen müssen, wie werden wir gebremst und geben dann auf, weil wir sagen, hat ja eh keinen Zweck, bringt ja eh nichts, was soll das schon werden, wenn das schon so anfängt. Das ist doch meistens die Betrachtungsweise, dass die Leute aufgeben und das Handtuch schmeißen. Einer hat gesagt, das geht nicht und hat es getan, gell? Kennst du den, ne? Ja, ich habe eine Geburtstagskarte von ihr gekriegt. Alle haben gesagt, das geht nicht. Einer hat es nicht gehört und hat es getan. Das hat sie mir geschenkt. Deshalb, also mich kannst du nicht bremsen. Ich wäre einer von den 4 gewesen da. Die 4, was verkörpern denn die 4? Was verkörpern die 4? Ja, das kommt gleich. Aber was verkörpern die? Das ist doch die Gemeinde. Hallo, die Gemeinschaft. Da sind Leute, die erkennen, dass der Mann Hilfe braucht. Und die packen an. Und Jesus sagt, wenn ich ihren Glauben, er spricht nicht mit dem Gelähmten, er spricht mit den 4, wenn ich ihren Glauben sehe, und da frage ich ihn an. Ich gucke dich mal an. Ich sehe da keinen Glauben. Ich gucke dich nochmal an. Wo ist denn dein Glauben? Ich sehe den nicht. Sehen kann man Glauben doch nur, wenn man anpackt, wenn man loslegt, wenn man was macht, wenn man was tut, wenn man es in die Hand nimmt. Und diese 4 nehmen die Trage in die Hand, jeder einen von diesen Holzstücken, die da hinten rausschlagen und wollen zu Jesus. Ohne Aufenthalt, ohne Unterbrechung, ohne dass man sie aufhalten kann, brechen sie das Ziegeldach auf und sie gehen zu Jesus. Und sie haben eine erstaunliche Energie und eine Zähigkeit, die sie an den Tag legen. Und das ist bewundernswert. Und ich habe mal zu Ihnen gesagt, wenn ich mich irgendwo festgebissen habe, dann habe ich mich festgebissen. Das ist so. Dann bin ich wie so ein... Nein, ich bin kein Bulltier, ja bitte nicht, aber die beißen sich auch manchmal fest. Jesus sah ihren Glauben. Er konnte ihn auch sehen. Jesus hat doch den Heiligen Geist, er ist doch letztlich auch in der dreieinigen Gottheit. Und er hat uns gesagt, ich schicke euch den Tröster, ich schicke euch den Heiligen Geist. Wenn er ihn schicken kann, hat er ihn doch. Er weiß doch, was der Heilige Geist tut. Und wenn der Heilige Geist wirkt, dann ist es doch an Jesus, dass er als Erster weiß, was los ist. Letzten Sonntag habe ich euch erzählt, wenn mir jemand was erzählt und es nicht stimmt, dann weiß ich sofort, Herr, sag mir, ob das stimmt oder nicht stimmt. Und dann weiß ich sofort, ob das richtig ist oder nicht. Ihr könnt euch noch daran erinnern. Das war Teil der Predigt am letzten Sonntag. Und das ist das, wenn man den Heiligen Geist hat, dass man Dinge erkennen kann, die von Gott sind. Und man kann auch Geistunterscheidung machen. Geistunterscheidung ist, dass ich weiß, das ist vom Teufel und das ist von Gott. Der Teufel kommt manchmal im weißen Kleid und sagt, hallo, hier bin ich. Guck mal, wie schön ich aussehe. Gell? Und sagt, komm, schleich dich. Gell? Das ist etwas, wo wir genau wissen müssen. Ich hatte einen in New York ist es passiert, da kommt jemand und sagt, könnt ihr in der Gemeinde Geld brauchen? Geld können wir immer brauchen. Gell? Wir haben die Projekte und Geld ist immer knapp. Da sagt er, ich schicke euch jemanden. Da kommen 2 Herren mit einem kleinen schwarzen Koffer und macht den Koffer auf, da liegen $10.000 drin. Boah, der Pastor schaut die $10.000 an. gell? 1,5 Millionen. Und dann sagt er, was muss ich dafür tun? Und dann sagt er, ja, wir haben hier eine Quittung, Sie müssen über 20.000 Dollar eine Quittung unterschreiben. Und dann sagt er, dann klapp mal wieder ein und nimmt das wieder mit. Geldwäsche, dafür sind wir nicht da. Der hat erkannt, dass das vom Teufel ist. Und so verlockend es auch ist, 10.000 Dollar in der Hand zu haben, die man dringend braucht für Kinder, der macht einen großen Kinderdienst in Amerika, in New York, der füttert viele Kinder, das ist Bill Wilson, und der füttert die Kinder durch und der hat gesagt, ich habe sofort gesehen, dass das vom Teufel ist und habe die beiden aus dem Haus gejagt. Gell? Das ist etwas, wo wir auch die Unterscheidung haben, wo wir durch den Heiligen Geist Dinge erkennen, wie wir richtig reagieren. Dieser Glaube, ich komme jetzt zu den Vieren wieder zurück. Die vier Männer, sage ich mal vier Menschen oder vier Männer, haben ja einen Glauben. Und dieser Glaube, der kann jetzt nur dazu führen, dass sie agieren, aber er kann nicht dazu führen, dass der Gelähmte, der auf der Trage liegt, Glauben entwickelt. Und so ist es manchmal, wenn Eltern meinen, sie beten für ihre Kinder, dass die dann Glauben bekommen. Es ist nicht so. Jeder muss seinen eigenen Glauben bezeugen. Ja, richtig. Jeder muss sagen, ich nehme Jesus an. Ich. Da ist wirklich der Egoismus, will ich das nicht nennen, aber die Selbstentscheidung wichtig. Und da habe ich zwei Möglichkeiten. Wenn meine Eltern mir das vorschlagen, kann ich ja und nein sagen. Und wenn Jesus anklopft, brauche ich die Tür nicht aufzumachen. Aber wenn Jesus anklopft, ist es für euch, sage ich, das Beste, wenn die Tür aufgeht. Die nächste Überraschung, die jetzt kommt, ist, dass Jesus, was wollen die? Dass der Gelähmte aufsteht. Jetzt kommen wir nochmal zu den Lähmungen. Die Lähmungen, der ist wirklich vielleicht schwach in Muskeln oder die Knochen oder was gelähmt war, wird nicht erwähnt, wird nicht davon gesprochen. Lähmung kann auf die heutige Zeit übertragen auch etwas ganz anderes bedeuten. Wenn du 20.000 Miese auf deinem Girokonto hast, bist du gelähmt. Du kannst nichts mehr einkaufen, du kriegst keinen Kredit mehr, du kriegst bei der Bank kein Geld mehr. Du bist gelähmt in der Verwendung deiner Mittel und kannst dir nichts mehr zum Anziehen kaufen, nichts mehr zum Essen. Du musst zur Rosenheimer Leibspeise gehen, um da dir Essen abzuholen. Okay? Und da kommst du vielleicht gar nicht an, weil du dich schämst, dahin zu gehen. Das ist etwas, was auch Lähmung sein kann. Lähmung kann sein, dass der Familienfrieden hängt, dass die Leute sich schämen, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, um jemanden zu fragen, der ihnen helfen kann. Lähmung kann vielschichtig sein. Es muss hier nicht wirklich ein körperliches Gebrechen sein. Und deshalb, ich komme nochmal darauf zurück, die vier sind Gemeinde. Und in der Gemeinde gibt es etwas, wo wir unsere Situation offen darlegen können, um sie zu lösen. Um die Lähmung aufzuheben. Und wen brauchen wir dann? Natürlich, Jesus müssen wir einladen. Jesus müssen wir einladen, der uns hilft, diese Lähmung zu beseitigen. Lähmung? Ich habe schon Lähmung beseitigt. Finanzielle Lähmung. Ich habe einfach mit einem Menschen, ich blicke jetzt 20 Jahre zurück, ist nicht heute, ich denke nicht an heute. Die sind zu mir gekommen und haben gesagt, guck mal, ich habe so und so viel Schulden, brauche ich gar nicht zu nennen. Das können 500.000 sein, das können weniger sein. Dann habe ich gesagt, komm, ich helfe dir dabei, das Insolvenzverfahren durchzuziehen. So, und am Ende, 7 Jahre, heute sind es 3 Jahre, die Zeit ist verkürzt worden, sind die schuldenfrei. Und die sind mir ewig dankbar. Aber die sind nie wieder in die Gemeinde gekommen. Ja? Ist interessant. Aber die Lähmung war weg. Die Leute, ich habe dann, einen habe ich jetzt zweimal letztens im Zug getroffen, als ich von München rausfuhr. Ich sagte, was machst du denn da? Ich bin im Botanischen Garten, habe ich Arbeit. Und ich fahre jeden Tag von Rosenheim nach München und kriege wieder mein volles Gehalt. Toll, ne? Die Lähmung war weg. Das ist etwas, was wir eben auch hier leisten können, indem wir Gelähmten helfen, egal wo die Lähmung ist, wieder auf den Weg zu kommen. Das war das vorweg. Und jetzt hatte ich gesagt, was will denn jetzt dieser Mann? Der will doch von seiner Lähmung befreit werden, egal wie sie ist. Und was sagt Jesus zu ihm? Ganz was anderes. Und dies ganz was anderes, was er sagt, das schockiert wieder die anderen, die gar nicht wegen der Lähmung da sind. Will ich das auflösen? Jesus sagt zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Zu dem Gelähmten, nicht zu den Glaubenden, die um ihn rumstehen. Und dann sagen die, deshalb war ich eigentlich nicht hier. Aber das ist die Eintrittskarte. Ich kann nicht an Sünden vorbei meine Heilung haben. Ich muss erst Vergebung haben. Und dass Jesus erkennt, dass dieser Mann Vergebung braucht, ist letztlich wieder darauf zurückzuführen, dass er Gott ist. Denn nur allein kann Gott kann vergeben. Und da fängt das Theater an mit den Schriftgelehrten. Die sagen, der vergibt die Sünden. Entschuldigung, wollte ich nicht. Der vergibt die Sünden, das darf er gar nicht. Und wenn er Sünden vergibt und nicht der Messias ist, dann ist es Gotteslästerung, dann müssen wir ihn töten. Das merkt ihr, wohin das geht? Und diese Schriftgelehrten sind nur gekommen, um Jesus eins auszuwischen. Die sind nicht dazu da. Die haben gar nicht diesen Mann im Blick gehabt, der jetzt da krank oder wie auch immer belastet, gelähmt zu ihm gekommen ist. Das hat sie überhaupt nicht interessiert. Die haben nur darauf gewartet, dass er einen Fehler macht. Warum, habe ich euch vorher erklärt. Gott hat den Juden eine Decke vor die Augen gehängt. Warum? Ich weiß es nicht, habe ich schon gesagt. Für Jesus war Vergebung der Sünden wichtiger als Heilung. Dann heißt es noch, was tun die Schriftgelehrten eigentlich hier? Lukas berichtet darüber und er schreibt in etwas andere Situation. Und was tun die hier? Und Jesus hat dann sie beobachtet und hat dann geschildert, was sie dachten. Und er hat gewusst, was sie dachten, warum redet der so? Das war das Thema. Warum redet Jesus so? Da haben sie schon gedacht, aha, da wollen wir ihn jetzt ans Zeug und dann werden wir ihn anklagen. Und auf Gotteslästerung, im Alten Testament, du hast auch zitiert, was steht auf Gotteslästerung? Todesstrafe. Und das ist ja letztlich auch passiert, weil sie den Messias nicht erkannt haben. Er ist für uns gestorben, aber aus anderen Beweggründen. So. Jesu Verhalten war natürlich korrekt, weil er ja der Messias ist. Aber dadurch, dass sie ihn nicht erkannt haben, haben sie ihm einer strengen Prüfung unterzogen, ob er Fehler macht. Und da sie eben nicht erkannt haben, dass er der Messias, musste er ja das vernichtende Urteil über sich ergehen lassen. Er lästert. Er lästert Gott. Und das ist auch wieder etwas, was wir auch vorhin gehört haben. Wir haben es im Lied gesungen. Gott ist gerecht, Jesus ist gerecht. Und Jesus hat genau das Richtige getan. Gerecht kommt ja von Recht und richtig. Jesus hat in dem Moment genau das Richtige getan. Er hat dem Mann seine Sünden vergeben. Und das kann allein nur Gott. Und die Sündenvergebung ist ein ureigenstes Recht. Und deshalb können wir auch nur, und das kann niemand für jemand anders. Ich kann nur für meine eigenen Sünden zu Jesus gehen. Ich kann nicht deine Sünden nehmen, Entschuldigung, du hast ja keine. Connys Sünden kann ich nicht nehmen, die hat auch keine. Oh Mann, wen finde ich dann mal ohne mit Sünden? Mit den Sünden kann ich dann zu Jesus gehen. Ich kann Fürbitte tun, ich sage, Herr, kümmere dich bitte darum, dass der Mensch, egal wohin ich jetzt zeige, zu dir kommt und seine Sünden dir bringt. Und dann sagt Jesus, natürlich vergebe ich dir. Ist doch ganz klar. Weil es die ureigenste Sache von ihm ist und er möchte ja, wenn niemand ihn darum bittet, wird er auch kommen. So wie Gott für Heilung ist, ist Jesus für Vergebung. Und er vergibt jedem, wenn er danach gefragt wird. Jesus hat also sofort im Geist erkannt, was sie gedacht haben. Und das ist auch wieder etwas, Jesus allein weiß, was in unserem menschlichen Herzen vorgeht. Untereinander können wir uns viel vormachen. Täuschen hatte ich auch gesprochen, nicht? Das Wort täuschen. Und wenn du dann das Richtige, dann bist du enttäuscht. Die Täuschung ist weg. Du kannst plötzlich genau sehen, wie der tickt. Und das wollen viele Leute nicht. Warum wollen viele Leute nicht? Dann kommen die Leute am nächsten Tag, du, gestern hast du mir was erzählt, das ist ja schockierend gewesen, gell? Und guck mal, heute ist eine Situation, aber ich weiß, wenn du jetzt mir das erzählt hast, dann machst du morgen genau wieder dasselbe. Nee, mit dir will ich nichts zu tun haben. Verstehst du? Wenn jemand offen zu dir ist, versuchst du, den Menschen in eine Schublade zu stecken und einfach zu sagen, mit dem muss ich vorsichtig sein. Und ich sag, fast alles über mein Leben erzählen, und da habe ich überhaupt keine Probleme. Und wenn du mich dann am nächsten Tag angreifst, ist es dein Problem, nicht meins. Weil ich das nicht zulasse, weil ich das nicht ranlasse, weil ich weiß, meine Sünden bis zur Lebensübergabe an Jesus hat er schon längst abgewaschen. Weg sind sie. Okay? Und das ist auch etwas, wir leben frei, wir sind eine neue Schöpfung und wir haben ein neues Leben. Und das neue Leben, was beginnt, wenn wir Jesus unser altes Leben übergeben, dann sind wir frei. Dann kommt eigentlich so, ich hätte fast gesagt, ein Wurmfortsatz beim Blinddarm, gell? Dann sagt Jesus, nein, du musst dich den ja auch noch heilen, gell? Aber das andere war viel, viel wichtiger. Für alle Beteiligten, die da waren, war dieses Thema viel, viel wichtiger. Und dann kommt etwas, was ich liebe. Was ich möchte, dass Menschen diesen Befehl ausführen. Jesus sagt nämlich, ich befehle dir, nimm deine Matte und steh auf.
Lieber Gelähmter, könntest du so nett sein und bitte aufstehen?
Ich befehle dir, sagt Jesus, steh auf. Und er tut's, der steht auf. Ich habe letzte Woche Besuch gehabt von einem Pastor. Der Pastor hat eine große Gemeinde, die ist 13.750 Kilometer lang. Das ist der Trucker Church Pastor aus Erkrath. Der ist auf dem Weg in Kosovo und wenn er jedes Jahr hier vorbeifährt, besucht er uns. Und wir hatten eine ganz tolle Zeit zusammen. Und der hat gesagt, dass er den Pastor, du kennst den Toronto-Segen, kennst du, genau wie Peninsula, diese ganzen Erweckungsdinge. Und Toronto ist die Gemeinde am Flughafen. Und da ist ein Pastor, der hat gesagt, wörtlich jetzt, er sagt, es gibt unheilbare Krankheiten. Jesus kann sie alle heilen. Und die einfachste von diesen unheilbaren Krankheiten ist MS. Die heile ich sofort mit Jesus. Hat er gesagt. Das bedeutet, ich komme nachher drauf. Und dann hat er gesagt, dann haben sie einen, der ist nach vorne gekommen. Du musst dir so große Seele vorstellen, da wird dann aufgefordert, willst du Gebet haben, dann kommen die nach vorne. Der rollt dann mit dem Rollstuhl nach vorne und der befiehlt ihm, steh auf. Der steht auf und läuft rum. Am nächsten Tag sagt er sich, oh Mann, wenn ich jetzt rumlaufe, ist meine Rente weg. Und meine Pflegerin kommt ja nicht mehr. Und da muss ich dann einkaufen gehen. Das ist für mich immer, ich konstruiere ein bisschen, nicht? Und so konstruiert er alles und dann setzt er sich wieder in den Rollstuhl. Was meinst du, was passiert ist? Der war wieder gelähmt. Gott lässt dich doch nicht spotten. Gell? Und das hat er mir erzählt, dass er tatsächlich da mit diesem Pastor gesprochen hat und dass der ihm das erzählt hat. Und er sagt, du musst dich nicht wundern, wenn du dann nicht danach lebst. Wir haben übrigens auch so einen Mann hier gehabt. Für den haben wir auch gebetet und der war hier sogar schon im Gottesdienst. Kennt ja alle. Der hat auch immer noch seinen Elektrorollstuhl gehabt, weil er sagt, ich krieg ja noch Rente. Gell? Der wollte es nicht aufgeben. Inzwischen läuft er schon wieder, aber ab und zu ist er mal hier. Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh heim. Ich befehle dir die Matte, die ist zusammengeklappt. Und er tut es und steht auf. Es ist ein ganz einfacher Text, aber wenn man wenn man genauer hinschaut, dann entdeckt man vieles, was hier in diesem Wort wirklich verborgen ist. Und wenn wir nochmal die Parallelstelle, die finden wir in Lukas 19 und da wird auch davon gesprochen, dass dieses Befehlswort ist Schöpfungswort. Das ist Schöpferwort. Das ist zugleich Wort, das Jesus ausspricht und es wird sogleich. Es wird punktuell. Zack! Der Mann steht auf und geht. Wir haben in meiner ersten Gemeinde hier in Rosenheim haben wir einen Heilungsgottesdienst abends veranstaltet. Da kam eine Frau, die wurde von ihrer Tochter angehoben und die wurde in einen Rollstuhl gesetzt, die konnte kein Glied bewegen. Und die Frau hat diese junge Frau hat diese Mutter in einem Rollstuhl in unsere Gemeinde gefahren. Wir hatten Höhen barrierefrei. Und die stand am Ende des Gottesdienstes, als Gebetszeit war, stand die vor der Bühne. Und Ivan Scalino hat ihr die Hand aufgelegt und die ist aus dem Rollstuhl aufgesprungen. Wurde aus dem Bett getragen, reingesetzt, konnte kein Glied bewegen. Die springt aus dem Ding raus. Was macht die Tochter? Die Tochter setzt sich in den Rollstuhl und die Mutter, die gelähmte, bisher gelähmte Mutter, saust mit dem Rollstuhl dreimal um die ganze Gemeinde rum. Das war ein bisschen größer, in der Mitte standen die Stühle. Und dann macht sie die Tür auf, rollst runter, wir haben sie nie wieder gesehen. Wir haben sie nie wieder gesehen. Die Frau war nie wieder da. Ich hoffe, es geht ihr gut. Versteht ihr? Das ist auch etwas, wo wir jetzt hinkommen. Markus schreibt kein Wort über den Gelähmten. Kein Wort. Da steht nichts drin. Da steht aber nicht drin, ob er was gesagt hat, ob er wirklich was dazu getan hat, ob er wirklich mit Jesus ein Wort gesprochen hat. Steht nichts drin. Steht auch nicht drin, dass er jetzt sich bedankt hat. Steht auch nicht drin. Aber wenn wir jetzt Lukas lesen, da steht, er verließ das Haus Gott lobend und preisend und ging nach Hause. Also in Lukas, Markus hat es weggelassen. Insofern ist es auch manchmal wichtig, wenn man an andere, in anderen Bibelstellen nachschlägt. Alle waren schockiert, heißt es. Verloren völlig die Fassung. Priesen Gott mit den Worten, so etwas haben wir noch nie gesehen. Alle. Auch die Schriftgelehrten. Wenn da steht alle, müssen es ja alle gemacht haben. Haben die vielleicht doch was mitgekriegt? Ich hoffe. Gell? Steht da aber nicht. Alle priesen Gott. Also wenn ich das wörtlich nehme, haben auch die Schriftgelehrten, die Jesus ja was ans Zeug flicken wollten, haben Gott gepriesen. Das ist die Einzigartigkeit von Jesus, die hier zum Zuge kommt. Er ist der Messias. Er ist der, der vergeben und heilen kann. Er ist der Sohn Gottes. Er ist der Sender des Heiligen Geistes. Und er kann auch unglaubliche Wunder vollbringen. 1,5 Millionen Dinar auf dem Konto. Ist überhaupt kein Problem. Wenn du den richtigen Dienst dafür hast, der von Gott vorher bereitet ist. Er gibt dir keine 1,5, dass du morgen nach Travemünde fährst und das verspielst im Casino. Dafür nicht, sondern das Geld ist immer zweckgebunden. Gell? So wie wir nach Italien jetzt fahren und dafür 12.000 Euro kriegen. Dafür ist es dann da. Und so gibt Gott uns das Geld. Gell? 12.000 Euro, eben mal gekommen. Und zwar so. Zack. Ist das nicht toll? Und wir können Familien, finanzschwache Familien mit ihren Kindern dorthin schicken und Alleinerziehende mit ihren Kindern. Und was sagt uns das alles für heute? Ich könnte Matthäus lesen, aber ich bin am Ende, weil wir schon mit Markus angefangen sind, habe ich das letzte Kapitel von Markus. Danach sagte Jesus, also schon am Ende, er sendet die Jünger, sendet er aus. Danach sagte Jesus zu den Jüngern, geht hin in die ganze Welt, verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Jeder Christ, unbedingt, alle. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen, Jesus sagt das, werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen und ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Und Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Das trägt Jesus uns auf heute, uns Christen, uns, die wir für Menschen heute in der Welt da sind. Und das ist etwas, was uns ins Herz geschrieben ist. Ich schau mal auf uns drei. Das sind meine beiden Ältesten übrigens. Wir haben eine Gemeinde hat Pastoren und in der Bibel steht, dass Älteste eingesetzt werden. Die Ältesten können auch 29 sein, das sind trotzdem Älteste dann. Also es geht nicht auf euer Lebensalter, sondern Älteste sind erfahrene Menschen, die im Dienst der Gemeinde stehen und an einem Strang ziehen. Und auch so wunderbare Menschen, die in der Rosenheimer Leibspeise mitwirken, damit andere was zu essen haben. Das sind Diakone dann. Das ist die nächste Stufe. Diakon ist Dienende, der Diakon dient. Aber meine beiden Ältesten und Stützen sind die da. Und wir sind in Gott verbunden. Amen. So kann man aus vier Menschen, die eine Trage tragen, auch sehr viel lernen für das eigene Leben. Und ich liebe diese wenigen Verse, weil sie einfach viel aussagen. Und auf dem Markus 16. Ihr könnt das ja mal nachlesen, wenn ihr zu Hause seid. Wir werden heute, hast du die Listen da? Vielleicht kannst du das ausgeben. Wir werden heute das Glaubensbekenntnis sprechen. Ich möchte eben noch unsere Hörer von Trema und Internet verabschieden. Ich hoffe, ihr nehmt auch was mit und ihr könnt gern fragen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns und wendet uns euch an unsere Internetadresse. Ich verspreche euch eins, jede Frage wird beantwortet. Halleluja. Amen.